Deutschlandfunk, Kultur heute.
Osten, ein Kulturfestival in Sachsen-Anhalt. Jüdische Sammler, eine andere Kunstgeschichte in Hamburg, ein literarischer Abend für Iran in Berlin und eine Uraufführung über das Ende des Beschweigens nach dem Zweiten Weltkrieg, das Deutsche Haus am Thalia-Theater in Hamburg. Das alles in Kultur heute mit Michael Köhler. Willkommen dazu. Zuerst aber Filmkunst. Die internationalen Filmfestspiele von Venedig, sie enden in wenigen Stunden mit, naturgemäß, der Preisverleihung. Über den Goldenen Löwen für den besten Film entscheidet dann die internationale Jury unter dem Vorsitz der US-Amerikanerin Maggie Gyllenhaal. Und gestern gingen noch die letzten Premieren über die Leinwand. Was bleibt und wie sich das Festival insgesamt gezeigt hat, das möchte ich mit dem Kollegen Patrick Wilinski in Venedig besprechen. Patrick, gestern liefen die letzten Wettbewerbsfilme noch aus Iran, aus Argentinien. Konnten die zum Schluss noch mal was bewegen und überzeugen?
Nein, nicht ganz. Also Rückkehr nach Buenos Aires hieß der Film aus Argentinien, erzählt von einem Mann, der während der argentinischen Militärdiktatur seine Freunde verraten hat und jetzt quasi von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Das ist ein politischer Thriller, der aber so konventionell und zahnlos erzählt ist und kaum eigene Bilder für die Vergangenheit dieses Landes findet, dass es fast schon schade war. Und ähnlich ging es mir leider auch beim iranischen Film A Bit of Light, der eigentlich einen interessanten Zugang hat, denn er folgt einen Tag lang einem Arzt durch Teheran, dem das Regime die Zulassung entzogen hat, weil er Demonstranten behandelt hat. Und er will sich umbringen, er will mit seinem Leben Schluss machen. Das ist ein sehr trauriger, ein sehr deprimierender Film, aber auch einer, der dem Zustand dieses Landes erstaunlich wenig abgewinnen kann. Also zwei politische Filme, die sehr viel erzählen wollen, sich aber filmisch erstaunlich wenig trauen.
Also wenig überzeugend in deinen Augen. Festivalleiter Barbera spricht von einem besonders politischen Festival. Ich habe gehört, dass NASA beispielsweise der Dokumentarfilm einen sehr langen Applaus genossen hat. Wie überzeugend wurde das Politische insgesamt im Kino gezeigt und übersetzt?
Naja, thematisch muss man sagen, haben wir uns hier von morgens bis abends mit politischen Themen auseinandergesetzt. Eben mit Gaza, mit der Ukraine, mit anderen Brandherden der Weltgeschichte, kann man sagen. Die argentinische Militärdiktatur, das Regime in Iran. Also die Themen waren politisch, nur die filmischen Zugänge, die waren es nicht. Im Kino ist politisch immer die Form. Und ich fand es dann interessant, dass ein französischer Film etwas gewagt hat, was andere Filme, die einfach die Gewalt der Welt im Maßstab 1:1 abgebildet haben. Der französische Film Un peu avant minuit von Nicolas Pariser hat etwas anderes gewagt, etwas sehr Smartes, wie ich finde, weil einfach er folgt einem 50-jährigen Mann durch Paris, der sich da erstmal seine alten Liebesbeziehungen ansieht, seine Privilegien abfragt, ob er sich gegenüber Frauen richtig verhalten hat. Gleichzeitig gerät um ihn herum die politische Ordnung ins Wanken. Es gibt Straßenschlachten in Paris, der Präsident ruft den Notstand aus. Und wie der Regisseur hier die private Krise und die Krise einer Gesellschaft nebeneinander laufen lässt, ineinander fallen lässt, auch. Das ist sehr klug und war ein sehr frisches Kino, weil man sieht, wie das Private und das Politische uns in unserer Gegenwart umgeben. Solche Zugänge waren aber, ehrlich gesagt, in der Minderzahl dieses Jahr in Venedig.
Lass uns doch mal auf den gesamten Wettbewerb so ein bisschen zu schauen versuchen. Was sagt die Auswahl über den Zustand des Festivals? Kehrt Hollywood Europa den Rücken? Ist der Kunstfilm gestärkt? Was ist dein Eindruck?
Na, ich habe den Eindruck, dass das Festival unbedingt eine neue Idee braucht für den Wettbewerb. Denn Venedig hat sich in den letzten Jahren so sehr auf Hollywood-Präsenz, so sehr auf Oscar-Startrampe konzentriert, dass dabei etwas verloren gegangen ist. Venedig ist jetzt kein Ort mehr für die großen Entdeckungen, für das frische, wilde, moderne Kino, für Filme, von denen wir vielleicht vorher gar nicht wissen, dass wir sie sehen möchten. Stattdessen haben wir hier eine ganze Parade von theaterhaften Fernsehproduktionen gesehen, die uns so als Kino verkauft worden sind. Das war Kino von gestern, gediegen, konventionell, nicht immer schlecht, aber irgendwie erstarrt, ohne eine Neugier auf das, was Kino sein könnte. Und wenn sich die Mostra, und der Name sagt es ja schon, noch als Kunstschau verstehen möchte, dann muss hier mal langsam jemand das Fenster aufmachen und frische Kinoluft reinlassen.
Du sagst uns jetzt einfach mal, wer den Löwen verdient, okay?
Ja, mache ich. Also es ist natürlich der Südkoreaner Lee Chang-dong für Possible Love. Meine Kollegin Katja Nikodemus hat den Film hier ja schon zu Recht in die Höhe gelobt. Vielleicht auch der japanische Film Look Back über zwei Manga-zeichnende Mädchen, die sich die Welt auch aneignen. Oder eben die Politik wird obsiegen heute Abend. Der Dokumentarfilm Nazza über das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Das wäre allerdings der Sieg des Politischen über die Kunst. Und das kann ein Filmfestival von Venedig letztendlich nicht wollen.
Patrick Wilinski, live aus Venedig, wenige Stunden vor Ende des Festivals und der Preisverleihung, über die wir natürlich morgen berichten werden. Heute beginnt auch das zweiwöchige Festival Osten unter dem Titel Kraftwerk Zukunft. Was das ist? Ein Kunstfestival an zwei Orten, dem historischen Kraftwerk Czornowitz und dem ehemaligen Jugendclub 84 in Wolfenort, alles in Sachsen-Anhalt. Und nach den Landtagswahlen mit knapp 44% Stimmen für die AfD will das Ostenfestival durchaus für Kunst und gegenseitiges Interesse werben, für Gespräch miteinander. Gräben überwinden, spielerisch zusammenfinden. Erstmals also auch im Kraftwerk Czornowitz und in Wolfenort. Susanne Burkhardt, Redakteurin von Deutschlandfunk Kultur, ist da. Sie habe ich gefragt, was ist das für ein Festival? Beschreib es mal.
Dahinter steckt der Kulturpark e.V., ein Verein, der 2019 gegründet wurde und von Aljoscha Begrich unter anderem inspiriert. Ist dieses Festival eine Idee gewesen an einem Ort, der so von Brüchen geprägt ist wie die Region Bitterfeld-Wolfen, also ökologisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich geprägt von Deindustrialisierung, Abwanderung und so weiter. Die Idee war also in dieser Region, die auch von Bevölkerungsschrumpfung geprägt ist und Überalterung, einen sehr niedrigschwelligen, umarmenden Ort zu schaffen, ein Festival, das eben keine große Kunstbiennale sein will, sondern die Leute einladen will zum Gespräch, zum Miteinander ins Austauschen kommt und das mit sehr spielerischen Formen und sehr, sehr zugewandt den Leuten.
Susanne, nach der Wahl in Sachsen-Anhalt kann ja nicht alles so weitergehen wie bisher. Auf welche Weise schwingt das nach, wirkt die Wahl nach?
Also bei der Eröffnung war heute die Rede davon, dass sich das Ganze so ein bisschen anfühlt wie so ein Verkehrsunfall, wo alle stehen bleiben und nicht weggucken können. Das wäre so ein Eindruck bei einigen. Dann ist natürlich auch von Ärger zu hören, von Wut, aber auch von Trotz. Und wir haben hier auch mit Leuten gesprochen, die sagen, es ist so wichtig, dass ihr hier seid, also ihr, dieses Festival. Es gibt natürlich eine große Enttäuschung, weil es gibt ja dieses große Engagement von Aljoscha Begrich und seinem Team. Wir sind jetzt hier in dieser Region, haben 52% die AfD gewählt. Das heißt, die Gräben sind schon sehr groß. Man ist nicht mehr in der Mehrheit, man erreicht die Leute auch nicht mehr wirklich, trotz eben so niedrigschwelliger Angebote, die dieses Festival ja in seinen 3 Ausgaben immer gemacht hat, mit Wasserrutsche, Schubladenralle. Heute gibt es hier so einen Paul-Gerhardt-Express, mit dem man durch eine Wollspinnerei fahren kann. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam und sehr auch freudvoll. Aljoscha Begrich, der das ja seit 3 Ausgaben begleitet, der ist so ein bisschen protestantisch heiter, wurde das neulich in einem Artikel genannt. Also der lässt sich nicht so ganz erschüttern. Wir hören mal, wie er pragmatisch auf die Situation schaut.
Man muss sich halt daran gewöhnen, dass man nicht in der Mehrheit ist. Aber das war ja im Osten auch nicht anders. Und wahrscheinlich in den meisten Gesellschaften ist es wahrscheinlich viel normaler, dass progressive, humanitäre, freundliche Kräfte in der Minderheit sind. Aber das heißt ja nicht, dass man deswegen ein schlechteres Leben oder eine schlechtere Form von Gemeinschaft kreieren muss.
Susanne, was sind das für Spielorte, für besondere, neben Bitterfeld-Wolfen auch das Kraftwerk Czornowitz?
Ja, das ist jetzt ein neuer Ort beim Ostenfestival. Ich bin hier an diesem ehemaligen Kraftwerksgelände. Es ist eigentlich heute eigentlich nur noch eine Brache, also eine riesige Wiese. Hier standen einst riesige 12 Kühltürme. Davon ist jetzt nur noch, also Kühltürme sind gar nicht mehr da. Es ist nur noch so ein Fragment des Kraftwerks da. Das kann man auch besichtigen. Da gibt es so Kraftwerkssenioren, die einen durchführen. Es ist eine Brache, die jetzt belebt wurde durch so verschiedene Gebäude. Da gibt es so ein Atelier für gegenseitiges Interesse. Das ist so eine Diskussionsstelle. Das wird von Raumlabor, diesem Architekturbüro für experimentelle Formen, wird das so langsam aufgebaut. Die Leute können da mitmachen. Es gibt eine Wollbeschäftigung. Das heißt, man kann hier mit so einem Korb von Wolle, mit diesem Paul-Gerhardt-Express, die Wolle nach unten fahren. Dann treibt man so eine Kadiermaschine an. Es gibt auch 160 Schafe hier auf dem Gelände und dahinter so ein Schild. Das heißt, da steht, wir schafen das. Das versteht man natürlich erstmal, wenn man die Schafe sieht, dass es doppeldeutig gemeint ist. Und natürlich auch eine Anspielung darauf, dass es sehr viel Leerstand hier gibt und dass die Region ausstirbt. Und das natürlich mit Gedanken von AfD, mit immer weniger Migranten, dass das keine gute Idee für eine Entwicklung eines solchen Ortes ist. Ich glaube, viele Leute, die heute hier sind zur Eröffnung, kommen natürlich auch, um das alte Kraftwerk zu besuchen, in dem es natürlich auch diverse Führungen und Performances gibt.
Ja, werden die Schafe von einem Kunsthirten vielleicht angeführt? Susanne, sag uns, was da an Kunst zu erwarten ist.
Also es gibt eben zum einen diese Rallye bei der Wollbeschäftigung, aber es gibt auch ein Fitnessstudio, das ist direkt hier in diesem Rest vom Kraftwerk. Wenn man das benutzt, dann hört man Kraftwerks Geräusche. Das ist eine Produktion von Rimini Protokoll. Es gibt Trostlieder von Paul Gerhardt, gesungen vom Rias Kammerchor. Dazu Texte der türkischen Journalistin Ece Temelkuran. Also auch das soll Trost spenden. Es gibt eine Bustour mit einer Audio-Performance von Charlie Hübner. Shishi Pop kommen her. Es gibt Kraftwerksdisco. Und es wird immer wieder das Thema Transformation der Energiepolitik eine Rolle spielen. Also es wird auch Diskussionsveranstaltungen geben und es wird auch Traineransprachen geben aus der Fußballkabine. Auch hier geht es wieder um Motivation und wie kommt man mit dieser Situation klar. Und das könnte auch sehr spannend sein, wenn man von der Welt des Fußballs lernt, dafür, wie man weitermachen kann.
Susanne Burkhardt, zwischen Schafen, Kraftwerksruine und Kunst. Die Fortführung des Festivals ist übrigens noch ein bisschen ungewiss. Die Sendung Fazit im Deutschlandfunk Kultur wird dem Ostenfestival heute Abend übrigens eine ganze Stunde widmen, eine ganze Sondersendung. Spät, und damit kommen wir zur Bühnenkunst, erst 1963 begann der Frankfurter Auschwitz-Prozess. Die Zeugenaussagen von Tätern und Opfern, auch die lange Urteilsbegründungen der Richter Hoffmann, die Stimme bricht angesichts des Grauens, die liegen als O-Ton-Dokumente vor. Die Tonbandaufzeichnungen aller Vernehmungen sind im Internet auffindbar. Der Schriftsteller Peter Weiß machte daraus ein Dokumentartheaterstück, Die Ermittlung. Die Drehbuchautorin Annette Hess hat 2018 einen Roman veröffentlicht, der heißt Deutsches Haus, spiegelt diesen Prozess in eine Frankfurter Familie hinein, personalisiert das also. Die Tochter ist im Prozess eine Übersetzerin. Das Thalia-Theater in Hamburg hat mit einer Bühnenfassung die neue Spielzeit eröffnet und Michael Lages war dabei.
Eva, die Tochter von Wirtin und Wirt im Restaurant Deutsches Haus in der Frankfurter Bergerstraße, bekannt als Fressgas, bekommt hier gerade einen neuen Job.
Als Dolmetscherin beim Gericht.
Na, das hört sich aber hauptsächlich an.
Ja. Vati, dieses Lager, kennst du das?
Was für ein Lager?
Auschwitz. Auschwitz, sagt dir das was?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Sie kann aus dem Polnischen übersetzen und nur diese Sprache sprechen viele der Zeuginnen und Zeugen, die das Team um den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer benannt hat, um mit ihrer Hilfe die barbarischen Verbrechen zu beweisen, die im Konzentrationslager Auschwitz begangen wurden. Andere reisen an und überwinden sich, noch einmal die Sprache der Täter zu sprechen.
Onkel, ich weiß, dass ich nur kann. Sagt meine Mutter, dass bis letzten Moment habe ich auf ihn gedacht.
Auch Familie Bruns könnte bezeugen, was geschah. Gastwirt Bruns, der behauptet, von Auschwitz mal gehört zu haben, war Koch in der Kantine des Lagers und auch die Mutter arbeitete mit. Damit zerbricht auch die Familiengeschichte für Eva. Und niemand hilft ihr, auch nicht Jürgen, der Verlobte, zutiefst borniert nach Art der frühen westdeutschen Wirtschaftswunderjahre. Noch meint er sogar entscheiden zu können, ob und woran die zukünftige arbeiten darf.
Ärzte haben mit den Häftlingen dort Versuche gemacht, Medizin. Versuche.
Eva, ich finde, es reicht jetzt. Ich bin nicht so uninformiert, wie du denkst, aber das geht wirklich.
Und jetzt pass auf, Jürgen. Obwohl sie gequält wurden, es nichts zu essen gab, obwohl alles im Lager voller Scheiße war.
So, und jetzt vergisst du auch noch deine gute Kinderstube.
Obwohl überall Leichen und Gestank und Scheiße war. Trotzdem wollten diese Menschen leben.
Eva, ich wusste es, dass dich das zu sehr mitnimmt. Dein Nervenkostüm ist dafür nicht ausgelegt.
Du sagst jetzt Nervenkostüm zu mir? Was ist das für ein albernes Wort, Jürgen?
Deutsches Haus, der Roman von Annette Hess und mit ihm die Hamburger Uraufführung, verbindet sehr intensiv das Grauen der Auschwitz-Ermittlung, spürbar in jedem Ton der originalen Mitschnitte, mit dem Sturzflug in die Abgründe der deutschen 60er Jahre. Und das Erlebnis im Prozess treibt die junge Eva in die Revolte. Die Beatles hört sie und dem armseligen Jürgen gegenüber formuliert sie das Recht auf Selbstbestimmung. Die Familie verlässt sie schließlich und muss sich dafür von der jüngeren Schwester beschimpfen lassen.
Du hast überhaupt gar keine Ahnung und spielst dir den Moralapostel. Du Linksversiffte, du Linksterroristin, geh doch zurück zu deinem linksversifften Rand.
Mit dieser Wortwahl verstärkt Jorinde Dröses Inszenierung die Präsenz gedanklicher Politparallelen. Wie die Gesellschaft damals eigentlich gar nichts wissen will vom Horror in Auschwitz, so verschließt sie, sagt jedenfalls die Inszenierung, auch 6 Jahrzehnte später und in der Rolle des Wahlvolks, die Augen vor offensichtlichen Gefahren für die Demokratie. Und die Figur auf der Bühne, in der Autorin und Regie die wesentliche Rolle des Juristen Fritz Bauer für das Verfahren zusammenfassen, zieht das traurige Fazit auch für die junge Eva.
Die eigentliche Lehre dieses Prozesses muss sein, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo wir das tun müssen, was jede große Religion, was jede Ethik von uns verlangt. Nein sagen.
Die Geschichte, die Annette Hess um den Prozess herum entwickelt, verzettelt sich allerdings gelegentlich, indem sie auch Figuren sehr am Rand eigene traumatische Erlebnisse zugesteht, deren Dramatik sie dann aber nicht wirklich weiterentwickelt. Barbara Steiners Bühne nimmt das Nebeneinander der Geschichten geschickt auf, verteilt sie auf mehrere verschiebbare Podeste und bringt auch 60er-Jahre-Kolorit ins Spiel, als Requisit etwa die Frontpartie eines BMW älterer Bauart. Und das sehr starke Ensemble lässt sich mitreißend ein auf den Zerfall der privatesten Gewissheiten angesichts des fundamentalen Schreckens am Abgrund deutscher Geschichte. Und wir, das Publikum gut 60 Jahre danach, klar, wir verstummen vor den realen Zeuginnen und Zeugen der Hölle, aber wissen noch alle im Theater, worum es da gerade geht? Nichts beunruhigt mehr als diese Frage.
Sagt Michael Lages, er sah Deutsches Haus am Thalia Theater Hamburg. Im Haus der Berliner Festspiele fand gestern Abend eine Veranstaltung der Schriftstellervereinigung PEN Berlin statt und fragte im Titel: Steht am Ende die Freiheit? Ein Blick in den Iran. Unter den Referenten und Teilnehmern auch Aydin Halimi, Autor, Poetry Slammer, Comedian. Im Iran wuchs er auf, mit 16 emigrierte er und lebt in Berlin. Er hat diverse Preise für seine Kunst gewonnen, ist auch Verfasser eines Romans. Die gegenseitigen Angriffe im US-Iran-Krieg, die Auseinandersetzung um die Wasserstraße von Hormuz sowie die Embargo-Politik, die haben ja auch zu erheblichen Effekten auf die Zivilbevölkerung geführt. Sie leidet. Versorgungsknappheit, Verteuerung, Inflation und so weiter bestimmen das Leben. Aydin Halimi habe ich gefragt, wie geht es Ihrer Familie und können Sie das bestätigen?
Ich kann aus meinem Familien- und Bekanntenkreis berichten. Man hat so gut wie keine anderen Sorgen mehr zurzeit, außer die nächste Mahlzeit irgendwie auf den Tisch zu kriegen. Die Inflation bricht den Menschen im Iran gerade so ein bisschen den Rücken.
Bei der Veranstaltung des PEN in Berlin am Freitagabend im Haus der Festspiele war der Anlass ein trauriger, nämlich die Ermordung des iranischen Rappers Erfan Mirzai, der vermutlich einem politischen Mord zum Opfer gefallen ist. Was stand im Mittelpunkt der Veranstaltung des PEN?
Einerseits gab es ein Panel mit politischen ExpertInnen, unter anderem Daniela Seperi, Ali Fatollah Nejad und Omid Nouripour vom Bündnis 90 Die Grünen. Und sie haben über die aktuelle politische Lage im Iran gesprochen. Dann gab es noch ein Panel, was sich mehr der Literatur gewidmet hat. Da war Shader Basia, Ronja Ottmann und mit mir. Da waren wir dann auf der Bühne und haben ein bisschen über die Literatur geredet, was Literatur in diesen Zeiten anrichten kann oder ob sie helfen kann.
Was kann sie? Was kann sie, Herr Halimi?
Ja, die Literatur ist für mich sehr wichtig. Also ich finde persönlich, ein jedes Buch ist eine Parallelwelt. Also wenn man ein Buch aufschlägt, kann man in eine neue Welt hineingezogen werden. Andererseits kann man Themen verarbeiten, die auf einen einprasseln, vor allem als Autor im Exil, wo man nicht sehr viel vor Ort machen kann. Und natürlich auch mit der Stimme, die man hat, mit dem, was man macht, den Freiheitskampf quasi im Iran unterstützt.
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, die Stimme, die man hat. Die Freiheitsbewegung, wir erinnern uns, protestierende Studenten waren sichtbar. Wir erinnern uns an die Bewegung Frau, Leben, Freiheit 2022. Gibt es noch sichtbare Stimmen der Freiheit, hörbare Stimmen?
Das ist gerade sehr schwierig, weil das Regime alles tut, um diese Stimmen zum Schweigen zu bringen, mit Verhaftungen, mit Repressionen. Aber diese Stimmen gibt es. Ich weiß nicht, woher die Menschen den Mut haben, mit dem sie gegen das Regime aufbegehren. Sie lassen sich nicht zum Schweigen bringen. Aber das ist natürlich sehr schwierig, an diese Stimmen ranzukommen, weil einerseits viele im Gefängnis sitzen, andererseits das Internet immer wieder abgeschaltet wird und der Kontakt nach außen sich dann schwieriger gestaltet. Aber diese Stimmen gibt es auf jeden Fall.
Was lässt sich im Exil tun? Sie haben es eben schon mal ein bisschen angedeutet. Was kann Kunst oder was kann ein Poetry Slammer oder auch ein Comedian, wie Sie sich ja selbst bezeichnen?
Ich versuche mit meinen Mitteln den Menschen im Iran zu helfen, mit meiner Stimme, weil das ein Recht ist, was im Iran mit den Füßen getreten wird und man hier die Freiheit hat, die für viele von uns sehr selbstverständlich ist, aber im Iran nicht. Das versuche ich mit meinen Mitteln. Jetzt habe ich auch im März einen Roman rausgebracht, sehr, sehr autofiktional ist. Und da geht es um meine Familiengeschichte im Iran. Mein Vater war selbst nach der Revolution in einer linken Organisation aktiv, wurde verhaftet und am Ende auch hingerichtet. Gestern war zum Beispiel auch ein Rapper aus dem Iran, der seine Musik zum Besten gegeben hat. Und der ist seit 8 Monaten erst in Deutschland. Und der hat mir erzählt, wie wichtig diese Veranstaltungen sind. Weil als er im Gefängnis saß und noch keine Stimme hatte und niemand ihn im Ausland kannte, da ist das Regime mit ihm ganz anders umgegangen als danach, als sein Name publik wurde. Und er hat mir erzählt, wie wichtig diese Veranstaltungen sind.
Stimmen im Exil. Aydin Halimi war das über einen Pen-Berlin-Abend für Iran. Jüdische Kunstsammlerinnen und Sammler förderten neben den Galeristen naturgemäß an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Malerei der klassischen Moderne in Deutschland. Einfach dadurch, dass sie diese Gemälde erwarben, schätzten. Ihre herausragende Bedeutung für die deutsche Kunstgeschichte indes ist heute nahezu vergessen. Ihre Sammlungen in alle Welt verstreut. Eine Ausstellung im Hamburger Bucerius Kunstforum möchte sie wieder ins öffentliche Gedächtnis zurückholen. Rund 100 Gemälde von Monet bis Picasso erinnern auch an ihre Besitzer, 15 Familien, Ehepaare, Einzelpersonen und ihren Lebensweg. Erwerbsherkunftsgeschichte sowie Verbleib während und nach der NS-Zeit spielen dabei natürlich eine große Rolle. Mitkuratiert wurde die Schau vom Chefreporter Kultur im Deutschlandfunk, Stefan Koldehoff, und Carsten Probst hat die Schau gesehen und bringt sie uns nahe.
Einige Namen von jüdischen Kunstsammlerinnen und Kunstsammlern der Moderne in Deutschland sind auch heute noch bekannt, zum Beispiel der der Familie Mendelssohn. Auch die Berliner Sammlerin und Mäzenatin Rosa Schapire wurde in den letzten Jahren wieder als markante Persönlichkeit und auch als frühe Feministin gewürdigt. Aber wer erinnert sich noch an Adolf und Luise Bensinger, an Martha oder Walter Blank und an Clotilde und Paul Schüler? Lauter höchst individuelle Personenprofile, die sich auch, zumindest teilweise, aus den ehemaligen Privatsammlungen rekonstruieren lassen, Co-Kuratorin Katrin Baumstark.
Diese unterschiedlichen Interessen auch oder diese Schwerpunkte oder dieses, wie sich's ja auch verschiebt. Also wir haben ja auch viele Werke, die später dazugekommen sind, andere sind früher gegangen. Und ich kann hier eben durch die Werke an diese Menschen erinnern, die das zusammengetragen haben und die auch eben diesen Geschmack hatten.
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es hunderte Kunstsammlerinnen und Kunstsammler im Deutschen Reich. Exemplarisch versammelt die Hamburger Schau 15 Biografien von Familien oder auch von Einzelpersonen. Das Bochumer Sammlerpaar Schüler beispielsweise führte neben der elterlichen Bank auch deren Kunstsammlung fort und fügte neue avantgardistische Werke hinzu. Mit den anderen hier vorgestellten SammlerInnen verbindet die Schülers vor allem ihr gewaltsames Schicksal. Schon vor der NS-Zeit hatten sie aufgrund der Weltwirtschaftskrise große Teile ihrer Sammlung veräußern müssen. Später konfiszierten die Nationalsozialisten den Rest. Anfang der 1940er Jahre wurden die Schüler schließlich in das Ghetto in Riga deportiert. Wahrscheinlich starben sie schon auf dem Transport. Eine Malerei von Adolf Hölzel erinnert heute in der Ausstellung an diese Sammlung, aber bei vielen Werken ist der Verbleib nach wie vor unbekannt. Malereien von Cézanne oder des frühen Picassos, von Carl Schmidt-Rottluff oder Max Liebermann, von Ernst Ludwig Kirchner oder Vincent van Gogh markieren hier die individuellen Vorlieben der einzelnen Sammlerinnen und Sammler. Die großzügige Hängung verschafft ihnen einen würdigen Raum der Erinnerung. Auf den zweiten Blick aber zeigen sich auch die Mühen dieses Projektes. Leere Bilderrahmen an einer Wand deuten darauf hin, dass sich die Ausstellung für ihre Leihgaben mitunter auf heikles Terrain begeben musste. Katrin Baumstark erläutert,
dass es einfach Werke gibt, von denen wir auch wissen, wo die sind, wo uns aber eine Ausleihe verwehrt wurde. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also es kann wirklich sein, von unserem Stifter, es darf nicht ausgeliehen werden, nie. Aber es gibt natürlich auch politische Gründe.
Zu den politischen Gründen gehört, dass manche Werke als NS-Raubgut bis heute in ihrer Herkunft umstritten sind. Auch Picassos seit Jahren umkämpfte Madame Soleil hatten die KuratorInnen aus der Münchner Pinakothek leihen wollen. Der Antrag wurde kommentarlos abgelehnt. Für zwei weitere Werke wurde die Genehmigung sogar kurzfristig zurückgezogen. Katrin Baumstark ist sich natürlich bewusst, dass eine solche Ausstellung dazu beitragen kann, unrechtmäßigen Besitz ungewollt zu adeln. Und sie bekennt:
Mir als Direktorin eines reinen Ausstellungshauses fällt es natürlich leichter, so ein Projekt zu realisieren, da ich keine Sammlung habe. Ich habe quasi keine Altlasten und eben genau dieses politisch Heikel habe ich eben gar nicht. Und da konnten wir wirklich ganz frei agieren und eben auch frei sagen, welche Sammlungen interessieren uns, welche Menschen interessieren uns, welche Geschichten wurden noch überhaupt nicht erzählt.
Heute ist kaum noch rekonstruierbar, wie sich die meisten Einzelpersonen, um die es hier geht, damals zu ihrem Jüdischsein verhielten. Vielleicht sahen sie sich auch als Deutsche. Der Katalog fasst die Debatte um die jüdischen Identitäten differenziert zusammen. Und zum Beiprogramm der Ausstellung gehört auch eine große Expertinnentagung im Februar. Aber dass sich die Ausstellung diesem immer noch so schwierigen Debattenfeld so offen stellt, ist ihr größtes Verdienst.
Über jüdische Kunstsammler in Deutschland, eine Ausstellung in Hamburg, berichtete Carsten Probst. Das Musée Picasso in Paris verkauft Abgüsse von Skulpturen ihres Namensgebers. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, denn das Picasso-Museum soll einen rund 800 Quadratmeter großen Erweiterungsbau für Wechselausstellungen bekommen. Und um den zu finanzieren, hat das Museum von einigen Skulpturen Picassos Bronzegüsse erstellt. So etwa von seiner kubistischen Plastik Der Frauenkopf und von Die Ziege. Die insgesamt 4 Reproduktionen wurden für rund 40 Millionen Euro an eine Stiftung in die Niederlande verkauft. Die Stiftung ist mit dem Rijksmuseum in Amsterdam eng verbunden und so werden die Nachbildungen künftig dort aufgestellt werden. Lange galt Schweden als Land der politischen Mäßigung, geprägt von der Sozialdemokratie. Doch wenn die Schweden morgen einen neuen Reichstag wählen, ist auch hier nicht mehr ausgeschlossen, dass Rechtspopulisten in die Regierung kommen. Dazu der schwedische Schriftsteller Aris Fioretis.
Diese gemäßigte Politik, mit der Schweden so lange sehr gut gefahren ist, sie ist schwer zu erhalten in einer Welt, wo so viel in den letzten 30 bis 40 Jahren sich geändert hat. Die Wirtschaft ist grenzenlos geworden, das Kapital ist heimatlos geworden, der Staat ist weniger homogen, auch schwieriger zusammenzuhalten als früher. Und all das führt zu einer Lage, wo natürlich viele Menschen, die sich an früheren Zeiten erinnern, regressive Fantasien sich hingeben.
Das ganze Gespräch mit Aris Fioretis dann morgen im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen. Nach mehr als 13 Jahren Sanierung werden in der kommenden Woche die Kölner Bühnen endlich wieder in ihre Stammhäuser in die Innenstadt ziehen. Jetzt gibt es aber Ärger wegen der bisherigen Interimspielstätte des Schauspiels. Von den beiden Bühnen des sogenannten Depots war nämlich eine unter anderem der freien Tanz- und Theaterszene zugesagt worden als Produktions- und Abspielort. Da gab es schon lange Bedarf. Nun hat sich die Stadt wegen ihrer Haushaltskrise überraschend umentschieden. Beide Bühnen werden an einem Musicalbetreiber vermietet. Der Verein Darstellende Künste und das Kölner Kulturnetz protestieren. Einsparungen könnten nicht dadurch erfolgen, schreiben sie, dass eine über Jahre gemeinsam entwickelte Infrastrukturperspektive für die freie Szene ersatzlos aufgegeben werde. Immerhin, der Musicalbetreiber zeigt sich generös. Er hat zugesagt, die freie Szene für 10 Jahre mit jährlich 1 Million Euro zu unterstützen. Und vor knapp 3 Wochen ist die Country-Ikone Dolly Parton gestorben. Die Trauerbekundungen waren überwältigend. Unter anderem gab es eine Petition, den Flughafen von Nashville nach ihr zu benennen. Nashville als Hauptstadt der Country-Musik. Nach mehr als 175.000 Unterschriften wurde es jetzt beschlossen. Künftig wird er also den Namen der legendären Sängerin tragen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, für die Michael Köhler am Mikrofon war. Die Informationen am Abend berichten gleich nach den Nachrichten unter anderem über die Debatte innerhalb der CDU. Ihnen einen guten Abend. Musik